Radio Igel, Bildung am Ohr.
Herzlich willkommen zu einer Folge der Podcast-Reihe PSD Begabt der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Mit Impulsen für mehr Begabungs- und Begabtenförderung an unseren Schulen.
Sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie sich entschieden haben, einen Podcast der Reihe PSD Begabt zu hören. In dieser Folge mit dem Titel PSD Begabt, wie kann man Stärken im täglichen Unterricht fördern? Impulse für mehr Begabungsförderung aus der Praxis, für die Praxis, wird uns Magistra Silvia Theis Einblicke in Wege der Begabungs- und Begabtenförderung im schulischen Kontext geben. Magistra Silvia Theis ist eine ausgewiesene Expertin und Praktikerin im Bereich der Begabungs- und Begabtenförderung. Als erfahrene AHS-Lehrerin und durch ihre langjährige Tätigkeit als Beraterin und Lehrerinnenbildnerin verfügt sie über umfassendes Wissen und wertvolle Praxiserfahrung in diesem wichtigen Feld. Beim Österreichischen Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung, kurz ÖZBF, engagiert sie sich an der Pädagogischen Hochschule Stefan Zweig in Salzburg maßgeblich dafür, Pädagogen und Pädagoginnen für Begabungs- und Begabtenförderung zu begeistern und ihnen Wege für Potenzialförderung näher zu bringen. Ihre Arbeit umfasst die Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen, die Beratung von Eltern, Pädagogen und Pädagoginnen sowie Forschung. In diesem Podcast wird sie uns Einblicke geben, wie es gelingen kann, die Begabungen junger Menschen bestmöglich zu fördern. Da wir uns aus dem beruflichen Kontext schon seit längerem kennen, bleiben wir auch in diesem Podcast beim kollegialen Tun. Ich befinde mich im Radio-Studio in Graz und heiße Magister Silvia Theis im Radiostudio der Pädagogischen Hochschule Salzburg herzlich willkommen.
Ja, hallo. Vielen Dank für die nette Einführung und liebe Grüße nach Graz aus Salzburg.
Liebe Silvia, wie wurde denn deine Begeisterung für Begabungs- und Begabtenförderung ursprünglich entfacht? Wie kamst du denn überhaupt zu diesem Thema?
Also fasziniert hat mich das Thema schon sehr früh eigentlich, und zwar am Ende meines Lehramtsstudiums, im letzten Jahr, im Praxisjahr, in der Begleitausbildung. Da war eine Vortragende, Ulrike Kempter, und die hat sehr begeistert über die Begabungs- und Begabtenförderung berichtet. Und ich war Feuer und Flamme und habe nachgefragt und mich dafür interessiert und mich daraufhin direkt beim ÖZBF beworben. Und das Ganze hat diesen Weg ergeben. Ich habe viele Wege in meinem Leben schon ausprobiert, aber eigentlich ein roter Faden ist das ÖZBF eigentlich seit 2005. Da bin ich immer dabei geblieben.
Ja, du hast, wie du ansprichst, sehr, sehr viel Erfahrung mit Lehrerinnenbildung. Was verstehen denn Lehrpersonen deiner Erfahrung nach unter Begabungsförderung?
Das ist immer ein spannendes Thema. Ich schließe jetzt gerade den heurigen KLG-Hochschullehrgang für Begabungs- und Begabtenförderung ab, den wir immer online abhalten. Und jetzt am Ende habe ich die Abschlussgespräche mit den verschiedenen Lehrpersonen. Und das ist für mich immer einer der schönsten Momente im Lehrgang, weil der ganze Lehrgang ja auch online ist. Und da habe ich dann wirklich 1:1 Gespräche. Und insgesamt, wenn ich das zusammenfassen würde, stehen immer zwei Themen im Vordergrund. Das eine Thema ist immer auch, sehr intelligente und begabte Schüler müssen lernen, beziehungsweise das Lernen lernen. Und ein zweites Thema ist immer das große Thema Mythen. Ich sprich mal dieses Wort Nerds aus, das sich um das Thema herumrankt und das uns, glaube ich, in vielen Fernsehserien zurzeit ganz aktuell irgendwie uns, wir das immer wieder treffen. Also das sind die zwei großen Themen, die wir immer wieder besprechen und auch viel diskutieren. Und das Spannende ist auch der Zugang jetzt in diesem Lehrgang, weil wir dieses Mal auch die Elementarpädagogik dabei hatten. Und das war ein sehr, sehr spannender Austausch von der Elementarpädagogik über die Volksschule, Sek 1, die Sek 2 und teilweise auch PH.
Ja, jetzt bin ich natürlich gespannt. Was ist denn da die Perspektive der Lehrpersonen? Ist Begabungsförderung und Begabtenförderung für Sie das Gleiche? Unterscheiden Sie das? Wie ist das?
Das ist, glaube ich, ganz gut, manchmal einzuordnen. Ich glaube, man gerade diese Brücke von der Elementarpädagogik bis rauf zur Sekundarstufe 2 beschreibt das ganz gut. Also für mich ist die Begabungsförderung der Bereich, der das Feld eröffnet. Und je jünger die Kinder sind, umso mehr bin ich im Bereich der Begabungsförderung. Das ist der Bereich, in dem versuchen Lehrpersonen, den Schülern und Schülerinnen zu zeigen, was gibt es denn alles. Also ich mache das ganze Feld auf, was kann man denn überhaupt lernen, was gibt es auf dieser Welt da draußen, wofür kann ich mich denn interessieren, damit diese ganze Fülle auch ganz differenziert und in vielen Formen und Farben mal in die Schule reinkommt und ich das ausprobieren kann. Und dann, je älter ich werde, umso mehr finde ich natürlich raus, was interessiert mich und was reizt mich besonders und vor allem, was kann ich besonders gut. Und meistens interessiert mich ja auch das sehr, was ich besonders gut kann, weil es eben Spaß macht. Und je mehr ich das rausfinde, umso mehr brauche ich als Schüler Unterstützung in der begabten Förderung. Da gehe ich dann in den individuellen Bereich rüber, dass man einzelne Schüler und Schülerinnen begleitet in ihrem Weg. Worauf möchten sie sich konzentrieren und wo möchten sie weiter lernen und vor allem intensiv weiter lernen? Also je älter geht man dann Richtung Begabtenförderung, würde ich sagen. Und nach der Schule kann man dann noch von Exzellenzförderung sprechen. Ein gutes Bild ist vielleicht aus Österreich, auch ein bisschen aus dem Skibereich. Wenn alle Kinder Skifahren lernen, dann bin ich im Bereich der Begabungsförderung. Ich sehe mal, es gibt diesen Sport. Und die, die dann dabei bleiben und dann gecoacht werden und begleitet werden, da sind wir dann im Bereich der Begabtenförderung.
Ja, das ist ein sehr nachvollziehbares Bild, denke ich, für die meisten von uns. Wo können denn Lehrpersonen diese Begriffsklärungen finden?
Da gibt es also viele Möglichkeiten. Du sprichst jetzt auch wahrscheinlich Unterlagen an, die wir auf der Homepage auch zur Verfügung stellen. Da gibt es sehr gute Zusammenfassungen dazu. Ich nehme an, die Links werden dann bereitgestellt.
Ja, wir werden sehr gerne zum Podcast den Link zum Österreichischen Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung hinzufügen. Ja, sehr, sehr gerne. Und dort findet man entsprechende Unterlagen zur Begriffsklärung.
Genau, wir haben ganz diese häufig gestellten Fragen und Antworten, haben wir direkte Zusammenfassungen und dann auch Unterlagen dazu zu verschiedenen Themen, wo das nochmal ganz gut beschrieben wird. In einem Weißbuch zum Beispiel werden die Begriffe sehr klar dargelegt und aus der pädagogischen Sicht sind es wahrscheinlich die ganzen Hefte, die wir unter dem Titel Wege in der Begabungs- und Begabtenförderung haben. Da wird das nochmal gut auseinander gedröselt.
Ja, und ergänzend auch im Grundsatzerlass zur Begabungs- und Begabtenförderung, den man beispielsweise über die Seite des Bundesministeriums für Bildung herunterladen kann, auf den ihr ja auch in euren Unterlagen immer wieder Bezug nehmt. Also da denke ich, gibt es durchaus brauchbare Unterlagen, wo man noch einmal nachlesen kann, wenn man den Unterschied zwischen Begabungs- und Begabtenförderung auch in Literatur finden möchte.
Gerade weil du den Grundsatzerlass ansprichst, ich habe das heute in der Vorbereitung auch nochmal speziell daraufhin alles durchgeschaut. Wir haben die ganzen gesetzlichen Sachen auch schön zusammengefasst, eben den Grundsatzerlass und auch das Thema, das gerade sehr aktuell ist, dass der Förderunterricht auch als Vorderunterricht angeboten werden kann und auch soll. Also das ist auch gesetzlich abgesichert. Und es gibt auch einen Passus dazu, dass die 23. und 24. Wochenstunde im neuen Dienstrecht auch für die Begabungs- und Begabtenförderung eingesetzt werden kann.
Ja, das sind ja lauter erfreuliche eigentlich Aspekte. Ja, und jetzt stellt sich für mich die Frage, wie siehst du das? Wie stehen Begabungs- und Begabtenförderung in Beziehung? Siehst du das als quasi zwei separate Schienen oder greifen die ineinander?
Die greifen auf jeden Fall ineinander. Die Begabungsförderung macht das Feld auf, würde ich sagen. Und die Begabtenförderung greift es dann an, auf. Das kann natürlich auch in die andere Richtung gesehen werden. Aber prinzipiell muss ich mal wissen, worauf ich mich gerne konzentrieren, was ich lernen möchte. Und in der Begabtenförderung gehe ich dann auch mehr in den Bereich individuelle Förderung, dann Differenzierungsmaßnahmen, die einzelne Schüler und Schülerinnen betreffen und auch Begleitung und Coaching ist dann in diesem Bereich sehr wichtig. Wir haben hier ein Tool entwickelt, das Embed, das multidimensionale Begabungsentwicklungstool, das ich persönlich sehr gerne mag. Man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie Kehlgespräche auf Begabungs- und Begabtenförderung umgemünzt, mit dem Fokus. Da gibt es Beobachtungstools dazu für Schüler, Eltern und Lehrer. Und im Fokus steht aber dann das Fördergespräch. Und das ist im Sinne eines ganz offenen Fördergesprächs. Da schlüpft man als Lehrperson in eine neue Rolle, was heißt neue Rolle, aber ganz bewusst in die Rolle der Begleiterin. Und zwar, ich weiß nicht, also ich habe im Gegensatz zum Unterricht überhaupt keinen Plan so richtig, wohin das Gespräch führt, sondern der Schüler und die Schülerin haben die Antworten. Wir haben unsere Beobachtungsbögen im Vorfeld, aber im Gespräch ist dann der Versuch, ganz offen zu bleiben und der Schüler und die Schülerin hat das Wissen und die Antworten und die Lehrperson stellt nur die Fragen. Das würde ich sagen, ist dann ein Tool wirklich in der begabten Förderung, wo man sich dann mit einem Schüler, einer Schülerin ganz besonders auseinandersetzt.
Ja, vielen Dank, dass du darauf Bezug nimmst. Da darf ich auch gleich noch auf unseren Podcast mit Magister Florian Schmidt verweisen, der noch ein wenig detaillierter dieses MPED vorstellt. Du hast jetzt gesagt, auch mittels dieses MPEDs ist es so, dass eben Schüler und Schülerinnen spezielle Fördermaßnahmen dann erhalten sollen oder dass für sie diese geplant werden sollen und mit ihnen diese geplant werden sollen. Welche Schüler und Schülerinnen profitieren denn deiner Meinung nach ganz besonders von Begabungs- und Begabtenförderung?
Welche Schülerinnen besonders? Ich würde sagen, da, wo alles zusammenspielt und wo, also wenn es zusammenfällt, dass die Lehrperson gerade auch den Blick darauf hat, also dass es von der Schulseite her möglich ist, aber auch von der Schülerseite her möglich ist. Die Begabung an sich ist ja nur ein Potenzial, das wir ja nicht sehen können. Wir sehen ja immer nur die Leistung, die ein Schüler, eine Schülerin gerade bereit ist, uns jetzt auch wirklich zu zeigen. Und wenn der Schüler jetzt gerade bereit ist, wirklich zu leisten, wenn rundherum alles fällt, das funktioniert, also die Motivation passt, das private Umfeld passt, wenn das alles zusammenspielt, dann kann man wirklich ins Lernen und ins Leisten reingehen. Und dann finde ich es auch sehr schön, wenn man hier als Lehrperson aufmacht und wirklich die Schüler auch weitergehen lässt. Und da finde ich es auch eine sehr wichtige Rolle, dass man wirklich fordert. Also, dass man, es ist ja jetzt oft so ein bisschen, sehr oft ist eben das Thema, wir haben sehr, es ist alles so schnell und die Geschwindigkeit ist so hoch und wir sollen überall die Geschwindigkeit rausnehmen. Das stimmt alles, aber es darf auch manchmal schnell sein und es darf auch manchmal Spaß machen. Der Aspekt ist mir auch manchmal wichtig. Und vielleicht auch manche Schülerinnen und Schüler machen vielleicht das, was wir aus der Schule, das, was die Aufgaben gestellt sind, sehr, sehr schnell, damit sie sich dann in was wirklich vertiefen. Und da wäre dann die Entschleunigung auch wieder dabei, wenn ich mich auf was wirklich konzentrieren kann. Und das begeistert. Und es ist immer wieder schön anzuschauen, wie weit sich da manche vertiefen können. Und auch, wie man da als Lehrperson durchaus ein bisschen dranbleiben kann, als Coach, dass man ein bisschen nachhakt. Und durchaus ein bisschen auch eben schlaue, schnelle Schüler noch ein bisschen anschubst. Geht es nicht da noch ein bisschen weiter? Weil das Ergebnis oft schon sehr gut und beeindruckend ist. Aber eigentlich nicht unbedingt jetzt schon die Höchstleistung ist, die möglich ist. Und wenn, wie gesagt, alles rundherum jetzt passt, dass es für den Schüler und die Schülerin auch okay ist, da weiterzugehen, dann ist es schon spannend, wenn man da durchaus noch ein bisschen mehr Herausforderungen stellt und auch ein bisschen hartnäckig ist, weil das Ergebnis, also diese Erfahrung, dass man sich über sich hinausgewachsen ist, die ist wunderschön, immer in der Pädagogik zuzuschauen und gerade in der Begabungsbegabtenförderung einerseits sehr wirklich beeindruckend, aber auch für das Kind, das das erleben darf, oft ein wunderschönes Erlebnis. Da gibt es ja noch einmal eine Stufe, die ich wirklich rauf kann. Und da, das ist schon eine schöne, das geht nur manchmal, also bitte keinen Stress in dem Sinn, aber wenn das mir aufgeht, ist es wunderschön.
Ja, das heißt, dir ist es ganz wichtig, dass eben Schüler und Schülerinnen, die Potenzial haben und diese Motivation, die auch erforderlich ist, um Leistung zu erbringen, dass die wirklich Angebote erhalten, also diese wirklich leistungsstarken und motivierten Schüler und Schülerinnen. Wie können aber vielleicht auch schwächere Schüler und Schülerinnen oder Schüler und Schülerinnen, die jetzt eben gewisse Herausforderungen zu meistern haben, wie eben nicht von vornherein die deutsche Sprache sehr gut zu beherrschen, wie können denn die durch Begabungs- und Begabtenförderung profitieren? Was ist für jedes einzelne Kind vielleicht ein Profit aus der Begabungs- und Begabtenförderung?
Also natürlich die Bereiche, dass man sich ausprobieren kann in vielen Bereichen und die Möglichkeit, einfach frei und selbstverantwortungsbewusst auch zu arbeiten und zu lernen. Also die Idee der Begabungs- und Begabtenförderung, dass man aufmacht und die Verantwortung des Lernens mehr dem Schüler und der Schülerin übergibt, die passt ja für die ganze Pädagogik allgemein. Und die ist aktuell halt, also ich betrachte halt immer so ein bisschen aus dem Blickwinkel der Begabungs- und Begabtenförderung, aber sehr oft treffen wir uns da mit ganz verschiedenen anderen Strömungen in der Pädagogik. Und gemeinsam haben die Sachen immer das, dass man eben einen Schüler, eine Schülerin begleitet. Wo stehst du jetzt? Was kannst du schon? Dann wo möchtest du hin? Das wirklich im Austausch mit dem Schüler, mit der Schülerin. Und dann helfen, diesen Schritt zu planen, dorthin zu kommen. Und da finde ich es auch immer ganz spannend, weil ich manchmal auch, also eine differenzierte, offene Pädagogik, die ist, es gibt ja auch den Ansatz, wenn die Pädagogik perfekt läuft, so wie uns wir das oft vorstellen, und wenn es alles gut eben läuft, dann muss man es auch gar nicht mehr Begabungsförderung an sich nennen. Das ist ein Begriff, der kommt dazu und man kann es auch anders nennen. Man kann sagen, offene Pädagogik oder einfach nur Pädagogik oder einfach nur Lernen. Das ist ja alles das Gleiche. Man hat ein Ziel vor Augen und versucht, dorthin zu gehen. Und die Begabungsförderung ist halt manchmal, ich frage mich oft selber, braucht es die jetzt in diesem Sinn jetzt noch, die Begabungs- und Begabtenförderung? Aktuell erlebe ich aber doch immer wieder eben Fälle, wo sie wirklich einen Platz hat, dass sie noch formuliert werden soll und in der Formulierung wirklich benannt wird, damit man eben da noch ein Stück weitergeht. Aber dieses Ziel...
Das heißt, du meinst einfach, wenn Unterricht tatsächlich individualisiert gestaltet wird, wenn wir Möglichkeiten der Individualisierung und Differenzierung bieten würden, die jedes Kind bestmöglich fördern, dann würden wir auch Begabungs- und Begabtenförderung automatisch machen.
Ja, genau, auf jeden Fall. Das sind auch die drei Ansätze. Also man kann das Bildungssystem so sehen, dass ich die Begabtenförderung ganz, ganz separat mache. Oder ich kann eben sagen, sie ist integriert, aber ich biete auch noch zusätzlich Angebote an. Oder ich sage, es läuft so gut, dass ich sie jetzt nicht mehr benennen muss. Und ich denke, in Österreich würde ich sagen, sind wir aktuell bei dem Ansatz, dass sie gut integriert ist, aber dass man sie oft auch noch benennen kann und speziell hervorheben kann. Und ein Indiz für mich dafür ist auch, dass in den Bundesländern, in denen das Gütesiegel für Begabungs- und Begabtenförderung jetzt wieder auflebt, dass da doch in den Schulen der Fokus dann gestärkt wird und man da auch viele Beispiele sieht und viele Modelle, die umgesetzt werden durch dieses Gütesiegel. Also das wird genau dafür sprechen, dass es Sinn macht, wenn man es benennt.
Das heißt, so ein zentraler Weg der Begabungs- und Begabtenförderung ist auf jeden Fall einmal individualisierter bzw. differenzierter Unterricht. Gibt es jetzt noch weitere so zentrale Wege?
Ja, also da bin ich jetzt mal das wäre jetzt wieder Begabungsförderung, Enrichment, ich mache auf und differenziere. Und dann beobachte ich halt als Lehrperson, ein ganz klares Indiz ist immer die Schüler und Schülerinnen, die einfach immer auch schnell fertig sind und die alles haben. Auch deshalb, weil die in diesem Moment auch bereit sind, weiterzugehen und zu leisten. Also das ist einmal die schöne, die gute Schiene, die auch gut läuft. Da gibt es Schüler, Schülerinnen, die können weitergehen. Und da dann anzusetzen und da würde ich es auch, finde ich, aufmachen und wirklich das Gespräch suchen, was möchten Sie denn weitermachen? Im Sinne von, es gibt hier immer diese zwei Säulen in der Begabungsförderung. Ich habe Enrichment und ich habe Akzeleration. Mhm. Also Enrichment ist mehr von etwas, beziehungsweise bei einem Thema mehr in die Tiefe zu gehen. Und Akzeleration ist, ich beschleunige. Und meistens beschleunige ich im Sinne, um mehr zum Enrichment zu kommen. Also Und das bedeutet jetzt ganz konkret, dass ich, wenn ein Schüler, eine Schülerin mit etwas fertig ist, dass er dann natürlich was anderes machen kann, aber vielleicht auch einen ganz anderen Weg aufmache, dass ich einen anderen Lernweg gehe. Und hier finde ich es immer ganz wichtig, dass man die Schüler mit ins Boot holt und die Verantwortung echt auch überträgt, dass sie sich selber überlegen, was würde ich gerne machen. Und dann ist es wichtig, dass ich sie das auch machen lasse und dass sie nicht alle anderen Pflichtaufgaben in dem Sinn erfüllen müssen, dass man manches auch erlassen kann und dass es nicht ein zusätzliches ist, sondern integriert in den Unterricht. Also wenn ich jetzt 4 Wochenstunden Mathematik habe oder Deutsch zum Beispiel, dass man sagt, man kann, das wäre mein erster Schritt. Ich sehe, du bist hier sehr interessiert und immer sehr dabei beim Thema, dass du diese 2 oder 3 Unterrichtsstunden machst du bei uns mit und die 4. Unterrichtsstunde in der Woche kannst du selbstständig an etwas arbeiten. Und da spiele ich es aber dann auch sehr gerne weiter. Überleg dir mal bitte zur nächsten Stunde, was hat dir bis jetzt im Unterricht gefallen? Wo sagst du, da sind die Sachen, die würde ich gerne mehr wissen oder würde ich tiefer reingehen und nimm mir das mal mit. Und dann warte ich eine Woche, dann kommt der Schüler, die Schülerin und dann sehe ich auch die Bereitschaft. Es gibt durchaus Schüler und Schülerinnen, die sagen, das ist sehr nett und sie freuen sich immer, wenn man sie darauf angesprochen hat, dass man sieht, sie haben noch mehr Potenzial, da freuen sie sich immer, sind auch sehr stolz. Manche sagen, Frau Theis, das ist nett, aber das reicht aktuell, weil ich habe privat viel zu tun. Und manche kommen dann gleich mit einem ganzen Plan, was sie interessiert und da möchten sie weitergehen. Und dann ist meine Rolle eigentlich, dass ich mit ihnen sortiere und die Schritte wieder plan. Dass wir uns auf ein Thema mal konzentrieren, das man sich jetzt im April zum Beispiel vornimmt. Dann haben wir 4 Stunden im April pro Woche, also pro Woche 1 Stunde, in denen der Schüler, die Schülerinnen dann da weiterarbeitet. Und dann macht man sich einen Zeitpunkt aus, wo er dann das Erarbeitete auch zurückbringt in die Klasse. Welcher Form auch immer.
Das würde mich jetzt gleich ganz konkret interessieren. Du hast ja eben diese 3 zentralen Wege gerade beschrieben. Individualisierung und Differenzierung als 1. großer Weg, Enrichment als 2. großer Weg, Akzeleration als 3. quasi großer Weg. Hast du vielleicht so einen konkreten Fall? Starten wir mal in der Primarstufe, der zeigt, wie Begabungs- und Begabtenförderung ablaufen kann, weil du eben gerade so spannend erzählt hast.
Ja, also ein Beispiel, mir fällt ein Schüler ein, der ist jetzt aktuell in der 3. Klasse, Sekundarstufe 1, also AHS, im Gymnasium ist er jetzt. Und den konnte ich von Anfang der Volksschule begleiten. Das war, also der kam in die 1. Klasse Volksschule und war wirklich sehr weit voraus. Also er hat im Tausenderbereich ganz frei gerechnet und sich für Physik interessiert und gelesen, fließend und so weiter. Und die Lehrperson, eine sehr erfahrene Lehrperson, war kurz ganz überfordert und hat das Gespräch mit uns und mit mir gesucht. Und es war dann wunderschön in der Zusammenarbeit, weil wir mehrere Jahre zusammenarbeiten konnten. Und sie, je mehr sie auch darüber nachgedacht hat, umso gelassener wurde auch die Lehrperson und hat dann auch festgestellt, eigentlich ist das wie immer. Ich muss nur schauen, was er kann und wo er hin möchte und dann mache ich ihm die Wege wieder auf. Und es hat so gut funktioniert, weil es gab die Idee, ob er überspringen sollte. Und er war schon, also ein Jahr ist er früher in die Schule gekommen, vorzeitige Einschulung. Und dann war auch die Überlegung, ob er vielleicht nochmal überspringen soll. Und in diesem Fall hat es so gut zusammengepasst zwischen Lehrperson und Schüler, dass es vielleicht nicht unbedingt jetzt ein Vorteil gewesen wäre, wenn er weitergesprungen wäre, weil die 2 super Wege gefunden haben. Zum Beispiel in der Klasse hat sich sehr schnell abgezeichnet, die Materialien, die sie bereitgestellt hat, hat er gar nicht interessant gefunden, das war lustig. Sie hat sich dann genau auf diesen Weg gemacht, ich brauche jetzt Materialien, und hat es in der Klasse zur Verfügung gestellt. Die hat der Schüler selber, von dem ich jetzt erzähle, gar nicht so interessant gefunden, aber dafür die anderen in der Klasse, die haben das genutzt. Da war das auch nach Levels dann ein bisschen ausgeschildert. Und er selber hat sich die Materialien eigentlich selbst mitgenommen. Und hier hat sich bewährt, sie hatten in der Volksschule, wurde ja in der Früh meistens besprochen, was haben wir heute für Stunden, was arbeiten wir so nach der Reihe. Und er hatte seinen Smiley. Der kam dann immer dorthin neben dem Stundenplan, wo er dann frei arbeiten kann. Da hat er dann frei gearbeitet. Er ist meistens in der Klasse geblieben, ihn hat es nicht gestört und war dann in manchen Zeiten eben ganz mit seinen Gedanken beschäftigt und hat sich dann aber wieder eingeklinkt in den normalen Unterricht.
Und wie würde man auch das benennen? Wie würde man diese Maßnahme benennen, dass er sich eben hier mit separaten Themen befasst und dann wieder sich zurückbegibt in den.
Genau, du sprichst das Drehtürmodell an. Das ist das Drehtürmodell, eben die Vorstellung einer Drehtür. Mhm. Ich steige. Das kann ich gedanklich machen. Ich kann mich gedanklich aus dem Unterricht rausdrehen und wieder reindrehen. Ich kann den Klassenraum verlassen und wieder reinkommen. Und ich kann das ganze Schulgebäude verlassen und dann wieder reinkommen. Das haben die eigentlich ohne den Begriff Drehtürmodell eigentlich damals zu strapazieren sehr gut selbst entwickelt und hat gut funktioniert. Spannend war auch bei ihm im Sportunterricht, das war nicht sein Thema, das war vielleicht ein bisschen so das Klassische, wie das eben auch über die Mythen immer ist, wie ich es im Lehrgang sehr oft höre, weil im Sport wollte er zuerst gar nicht mitmachen und die Feste im Jahreskreis waren auch immer ein großes Thema, weil er, wie er noch sehr jung war, hatte, war das eine große Thema, dass der Nikolaus zum Beispiel kommt, weil der kommt ja so nicht. Und das Christkind, das hat ihn am Anfang furchtbar wütend gemacht, das hat einige Gespräche bedarf.
Warum hat er das wütend gemacht?
Weil er das theoretisch durchleuchtet hat. Also diese Geschenke und in der Volksschule war das durchaus nur ein großes Thema für seine Mitschülerinnen, weil die wollten das schon jetzt so in dieser Tradition auch leben. Da haben sie aber dann Gespräche geführt und sich dann wieder sehr gut gefunden. Und spannend war es auch im Sportunterricht, da wollte er nicht mitmachen. Das war länger ein Thema. Da gab es dann auch Gespräche mit der Schulpsychologie. Und die Lehrperson hat sich auch kurz mal ein bisschen Sorgen gemacht, weil er wirklich komplett verweigert hat, irgendwas mitzumachen. Und herausgestellt hat sich dann, dass es ein Leistungsthema war. Und zwar war er gewohnt, dass er überall sehr gut leisten kann und sehr hoch leisten kann. Und im Sport auch gute Leistungen bringt, aber nicht jetzt so überdurchschnittlich, wie er das gewohnt war. Und da wollte er zuerst mal gar nichts machen, weil er ja vielleicht doch nicht so exzellent ist. Das hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis sie das in Gesprächen auch rausgefunden haben. Und in diesem Fall war es dann so, dass die Lehrperson ihm sogar in Sport ein Befriedigend dann gegeben hat mit dem Hinweis, wenn du nicht mitarbeitest, dann ist es das. Und das Spannende war, sie hat in diesem Fall das intuitiv sehr gut entschieden, weil das hat dann für ihn auf der theoretischen Ebene das sehr klar gemacht. Wenn ich nicht mitmache, dann ist es nicht diese Leistung und dann ist es ein Befriedigend. Und plötzlich hat er sich dann drüber getraut und dann war er dabei und dann hat es gepasst. Die zwei haben sich das in diesem Fall dann sehr gut ausgemacht. Und ja, es war sehr spannend, ihn zu begleiten. Und er hat sich dann viele Gedanken gemacht, wie es weitergeht. Er ist dann in eine AHS gegangen. Da musste er auch ganz viel drüber nachdenken auf der theoretischen Ebene und sich darauf vorbereiten, ist aber dort jetzt ganz gut auch angekommen und vor allem hat sich jetzt im Fach Physik gefunden und darf dort auch wieder das dritte Modell anwenden. Und zwar geht er in Physik, er geht jetzt in die dritte AHS, genau, er beendet jetzt die dritte Klasse. In Physik darf er in der siebten schon mitgehen.
Also so nach Pull-Out-Modell.
Pull-Out, genau, oder auch Drehtür, wie man es ja genau. Ja. Geht er in der siebten mit und in seiner Klasse schreibt er gemeinsam mit dem Physiklehrer die Tests für die anderen in der Klasse. Und das funktioniert ganz gut.
Das heißt, da war eigentlich so der Schlüssel, dass der Schüler selbst mitbestimmen darf eigentlich, was er lernt.
Genau.
Das hat ihn dann gecatcht, wie man so schön sagt.
Genau, und ich glaube, das ist auch wirklich genau das Um und das, deshalb sage ich immer, Es klingt dann immer so banal, aber das Um und Auf ist wie immer in der Pädagogik einfach beobachten und zuhören und aufmachen und sich trauen, dass man aufmacht. Ich glaube, es ist oft so eine Sache, dass man sich vielleicht nicht drüber traut. Ich bin zum Beispiel jetzt auch quer eingestiegen in das Fach digitale Grundbildung. Da fühle ich mich selber jetzt noch nicht so exzellent, weit weg von exzellent. Habe aber auch zwei Schüler in einer Klasse, vor allem einen, der sich wahnsinnig fürs Programmieren interessiert. Ich persönlich bin noch nicht so firm im Programmieren. Habe ihm aber jetzt einen Kurs aufgemacht, den ich selber noch gar nicht beherrsche. Und er ist aber so glücklich und er nimmt mich eigentlich als Coach mit und akzeptiert das völlig, dass die Frau Theis das gar nicht so richtig kann. Aber er macht jetzt bei allem mit und zeigt mir die Sachen und ich lerne jetzt mit ihm mit. Also das ist die Sache, wirklich einfach trauen und aufmachen.
Ja, und muss man als Lehrperson auch zulassen können.
Ja, genau. Und sich eben, wie gesagt, drüber trauen. Das ist, glaube ich, das, ja.
Ja, du hast jetzt ja auch schon einen Schwenk in die Sekundarstufe 1 gemacht. Hast du da jetzt auch noch weitere Wege parat, die sich jetzt in einem besonderen Beispiel, also einem ganz speziellen Fall, als ertragreich erwiesen haben?
Also die Sekundarstufe 1, die finde ich persönlich immer sehr spannend, weil die so, da ist so viel in dieser Lernphase, kommt mir vor. Also wenn wir die Volksschule vielleicht nur kurz abschließen, da aus dem Blickwinkel der Begabtenförderung kommt mir immer vor, es ist wichtig, dass die Schüler und Schülerinnen wirklich zum Lernen kommen, weil es so ein bisschen halt dieser Grundstein ist, eben diese Sache, auch die ganz Schlauen müssen eben lernen und lernen, lernen, damit sie das eben dann in der AHS auch können. Und in der SEC 1 gibt es viele Modelle, da trifft sich jetzt schon ein bisschen die Begabungsförderung konkreter noch mit der Begabtenförderung, dass ich wirklich Angebote dazu schalte, außerhalb auch. Also sei es ein Talentförderkurs, sei es die Drehtür wieder, dass man in die Oberstufe dreht, oder auch jetzt die digitale Drehtür ist jetzt seit einem Jahr auch in Österreich möglich. Das ist ein Angebot über eine Plattform, dass man parallel zum Unterricht andere Inhalte konsumieren kann als Schüler und Schülerin.
Ja, da habt ihr ja beim ÖZBF auch Hinweise zur Verfügung gestellt, wie man diese digitale Drehtür dann nutzen kann an einer österreichischen Schule.
Ja, genau. Genau. Das ist auch wieder eigentlich ausgehend aus von der Differenzierung und Individualisierung in der SEC 1, mache ich halt dann wieder Wege auf. Sei es innerhalb des Unterrichts, sei es innerhalb der Schule oder man beginnt vielleicht dann auch schon die Schule zu verlassen. Das ist aber dann sicher mehr Thema in der SEC 2.
Ja, hast du noch eben so ein Beispiel vielleicht für uns, wo das besonders gut geklappt hat und wo eben auch wieder Lehrpersonen, Schüler, Schülerin Wege gefunden haben, die einfach dazu geführt haben, dass die Begabungen bestmöglich entwickelt werden konnten?
In der Sekundarstufe 1, da gibt es, also auf der in Schulentwicklungsebene gibt es jetzt sehr gute Ansätze auch, dass man Unterricht ein bisschen auch aufmacht, bei der Schulentwicklungsebene, dass man viele Schulen haben jetzt schon Wege gefunden, dass man nicht wirklich eine Stunde nach der anderen macht, weil wenn man Doppelstunden anbietet, ist es ein bisschen einfacher auch für die Lehrperson, das Ganze aufzumachen. Mir fällt konkret ein Beispiel ein, auch von einer Schülerin, die war im künstlerischen Bereich so stark, ist aber im BE-Unterricht nicht so aufgefallen, warum auch immer. Gab es mehrere Gründe. Und die musste zum Beispiel in Französisch, hat sie mal ein Plakat gestalten müssen über ihre Schule auf Französisch. Und die hat die Lehrpersonen porträtiert. Und so wunderschön auch, dass es im Konferenzzimmer die Runde gegangen ist. Und dann war plötzlich die Schülerin im Gespräch, auch mit dem künstlerischen Aspekt. Und dann kam das zum Tragen. Dann ist es auch im BE-Unterricht mehr zur Sprache gekommen. Und dann hat sie hier vor allem die Möglichkeit bekommen, andere Projekte im B-Unterricht zu machen. Also, dass sie nicht das jetzt an diesem Projekt arbeitet, an dem die ganze Klasse auch arbeitet, sondern dass sie sich auch selber ein Thema aussuchen kann und das dann umsetzt. Das ist einfach auch wieder ein Weg zur Differenzierung und dadurch hat sich auch das im Unterricht dann automatisch ein bisschen differenziert, weil dann mehrere auch was ausprobiert haben und es wurde dann ein Thema vielleicht ein bisschen breiter gefächert. Ausprobiert und aufgemacht zur Gestaltung. Und die ist dann sehr, sehr aufgeblüht. Da gab es nämlich auch mal ein Gespräch in der ersten und das war Ende der zweiten, in der dritten, weil da kam ja Französisch dazu. Und die war so erleichtert, das war eine sehr ruhige Schülerin, das ist so ein bisschen die Gender-Thematik. Sehr oft sind die Schülerinnen ruhiger und können besser warten als die Burschen vielleicht, das ist manchmal ein Thema. Und die hat halt sehr geduldig hier auch gewartet und die ist aber so aufgeblüht, weil das plötzlich ein Thema war, dass sie in der künstlerischen Gestaltung einfach so gut ist und das wahrgenommen wurde. Und die hat sich dann insgesamt in der ganzen Schule einfach viel, viel wohler gefühlt. Dann war es gar nicht mehr so interessant, was so wichtig, was wirklich im Unterricht passiert ist. Aber diese Wahrnehmung und dass sie diesen Respekt und die Begeisterung von den Lehrpersonen gespürt hat, das macht dann auch immer die Wege sehr auf. Also das erlebe ich sehr oft, dass dieses Ansprechen, aber ich sehe, du kannst noch mehr und da geht es noch weiter, dass das immer sehr, sehr viel bewirkt.
Ja, so wie du schon mehrfach gesagt hast, diese Offenheit ist ein ganz zentraler Faktor. Und in der Sekundarstufe 2 ist es ja so, dass Schülern und Schülerinnen in Österreich mit verschiedenen Schularten besonders viele Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Das sieht man ja so als weiteren zentralen Weg, ja, eben spezielle Schulen oder Klassen wählen zu können für Begabungs- und Begabtenförderung. Welche Maßnahme ist denn deiner Erfahrung nach eben für Schüler und Schülerinnen der Oberstufe, die über besonderes Potenzial, besondere Leistungsfähigkeit verfügen, besonders geeignet?
Also da gibt's natürlich auch viele Modelle und eins, mit dem ich oft gute Erfahrungen gemacht habe, das eine ist das Schülerinnen und Schüler an die Hochschulen. Mhm. Da gibt's einen Podcast auch schon dazu. Mhm. Da zum Beispiel fällt mir jetzt ein aktuelles Thema ein. Es gibt eine Schülerin, die ist in der 4. Klasse AHS schon an die Uni gegangen, Geschichte. Auch über ihren Geschichteprofessor, weil sie das wahnsinnig interessiert hat. Und jetzt ist sie Ende der 5. Und jetzt ist gerade das Thema, dass sie in Mathematik um das genügend kämpft. Und da habe ich jetzt aber auch noch keine Lösung. Die kommt jetzt zu mir zu einem Gespräch. Aber das ist jetzt genau ein Punkt, wo ich dann für mich wieder sage, ja, die Begabtenförderung hat ihren Platz. Weil das wäre jetzt eine Sache vielleicht von, sie soll jetzt mal Schülerinnen an die Hochschulen gleich mal lassen, weil jetzt muss sie mal Mathe lernen. Und da ist jetzt, wenn man es aus dem Blickwinkel der Begabtenförderung in einem Gespräch mit ihr aufrollt, bin ich eben gespannt, wie sie das sieht und welche Wege wir finden, ob sie sich vielleicht beides erhalten kann, weil sie, also man sieht sie läuft auch immer durchs Schulgebäude mit ihren Büchern von der Uni und ich glaube, da blüht sie auf und da ist sie auch dabei und dem ist sie auch voll gewachsen, aber Mathematik ist halt gerade in den Hintergrund gerutscht und da würde ich mit ihr jetzt das Gespräch suchen, wie sie da jetzt weitergehen kann, wie sie das auch sieht. Das war jetzt ein konkretes Beispiel, das mir hier einfällt. Ein Projekt, das ich auch noch ansprechen möchte, ist das Project Access. Mhm. Also so wie Projekt und Zugang, Project okay. Access. Das ist eine Homepage, das ist ein Verein, ein Ehrenamtlicher von Schülern und Schülerinnen hauptsächlich, also Studenten und Studentinnen so, die Schülern in der 7. Klasse, also gegen Matura, gegen Abschluss, helfen, wenn man zum Beispiel in eine internationale Elite-Uni gehen möchte. Weil der Weg, der klingt aus Österreich raus manchmal ein bisschen schwierig oder weit oder teuer oder fast unmöglich zu realisieren. Und dieser Verein kommen auch in die Schulen und stellen das vor. Das sind Studenten und Studentinnen, die selbst diesen Weg gegangen sind, von einer Schule aus Österreich eben raus an eine anerkannte internationale Uni und die unterstützen dabei, wie man sich da bewerben kann, was man dazu braucht und auch, wie das zu finanzieren ist. Also das ist dann je nach Land unterschiedlich. Auch die Lehrperson braucht ein Empfehlungsschreiben zum Beispiel. Man sollte das in der 7. Klasse, also in der Berufsbildenden wäre es dann die 4. Klasse, also im Jahr vor der Matura beginnen, dass man die Empfehlungsschreiben und so weiter zusammensammelt. Die treffen sich dann aber auch mit den Schülern und begleiten die. Und das fällt eben dann wirklich unter Begabtenförderung und auch Pull-out, wenn man sich mit dem Verein treffen kann. Die bekommen auch ein Coaching, wie sie sich bewerben können. Und die machen das sehr gut. Und das ist, glaube ich, noch nicht so bekannt. Das ist Ende der Oberstufe dann relevant.
Das ist, denke ich, ein sehr, sehr spannender Tipp für viele Lehrpersonen, den sie an ihre Schüler und Schülerinnen weitergeben können. Danke dafür. Ja, und du hast jetzt wirklich zahlreiche spannende Wege der Begabungs- und Begabtenförderung sehr konkret dargestellt. Gibt es denn Studienergebnisse zu diesem Thema der Begabungs- und Begabtenförderung, die für Lehrpersonen aus deiner Sicht wichtig sind?
Spannend finde ich persönlich aktuell gerade die Studie von meiner Kollegin Sarah Hinterblattner zum Thema Warten. Die hat eine sehr spannende Studie hier auch, sie hat begabte Schülerinnen und Schüler nach der Schule vor allem auch begleitet und hat sie halt so interviewt über ihre Schulzeit. Und wie war die Schulzeit für dich? Und da kam sehr auf die Antwort, ja, viel warten halt. Und das Spannende ist, ich glaube, dass viele Schüler und Schülerinnen in der Schule lernen zu warten. Bringt das Ganze auch mit sich. Immer wo viele Personen sind, muss man manchmal warten. Das ist okay. Aber das Spannende war, dass in den Zeiten, sagen wir mal, wo es ein bisschen ruhiger geht, wo man vielleicht einmal auch Filme anschaut oder auch Geschichten erzählt als Lehrperson, dass auch das von den schnellen Schülern sehr als Warten empfunden wird und insgesamt kommen die dann wirklich auf eine höhere Wartezeit. Das heißt, ich glaube, man kann hier wirklich das zutrauen und die ein bisschen wegfliegen lassen, weil wenn die mal ein paar Unterrichtsstunden, Einheiten nicht mitbekommen, das wird kompensiert. Und dann können sie da wieder mal schneller arbeiten oder tiefer in was reingehen und empfinden dann das andere Thema vielleicht nicht mehr so als Warten.
Ja, eine Studie zum Warten, sehr spannend. Ja, du hast jetzt wirklich einiges berichtet, wenn nun eine Lehrperson ja Feuer gefangen hat oder grundsätzlich schon sehr interessiert ist am Thema Begabungs- und Begabtenförderung und sagt, ich möchte morgen starten oder noch mehr machen. Was wären da deine Top-Tipps?
Ich möchte morgen starten, das ist gut. Also ich glaube, das ist genau das nachzudenken, wo sind meine Schüler und Schülerinnen alle zu beobachten, wo kann man einen Schritt weitergehen und was trauen wir uns gemeinsam noch zu. Und es reicht auch, also ganz ein kleiner Tipp, wenn ich morgen starten würde, was ich immer wieder gerne mache, dass ich auch am Ende der Stunde auch mir nur das Daumenfeedback hole. Mhm. So wie war es heute, habe ich viel gelernt, wenig gelernt? Oder war es zu einfach oder zu leicht, nur in die Klasse reinfragen und das Daumenfeedback zu holen? Mhm. Da fällt es, das wäre mal der erste Schritt. Und dann immer da, wo man beobachtet, es war doch ein bisschen zu leicht oder nicht da, dann anzusetzen und nachzufragen. Und die Schüler antworten dann da auch immer sehr authentisch, erlebe ich. Also, dass sie sagen, ja, heute ist einfach nicht mein Tag, war eh nicht Frau Theiss, aber mehr will ich heute nicht. Oder es kommt, ja, das wäre jetzt interessant und da würde ich gerne einen Schritt weitergehen. Und dann, wie gesagt, das Zurückspielen. Nicht selber nach Hause gehen und sagen, jetzt muss ich mir dazu was suchen, sondern zum Schüler, Schülerin sagen, okay, überleg dir bis zum nächsten Mal, wie wir da weitergehen könnten und was du gerne machen möchtest. Und so dann mitgehen und immer im Fokus haben, dass der Schüler und die Schülerinnen lernt. Ich lerne immer mit automatisch, aber diese Idee, dass ich jetzt den Inhalt mir wahnsinnig zuerst vorbereiten muss, das würde ich in den Hintergrund geben. Ich würde eher schauen, dass der Schüler ins Tun kommt. Und eben nicht darauf wartet, sondern schon mal tut und er gibt dir dann Rückmeldung und sagt, da will ich gern weiterlernen.
Ja, ich finde es sehr schön, dass du immer wieder auch darauf hinweist, dass es zum Teil so einfach ist, nämlich man muss die Schüler und Schülerinnen einfach nur fragen, was sie interessiert, was sie lernen wollen und wie sie lernen wollen.
Genau, und daraus natürlich wächst dann die tägliche Herausforderung aus dem Ganzen, wie wir das alle wissen. Aber das ist immer so der erste Schritt und der auch am meisten Spaß macht, weil der, finde ich, nicht so überfordert, wenn man dann gemeinsam durchs Schuljahr geht, Schritt für Schritt.
Ja, vielen Dank. Ja, aus jedem deiner einzelnen Sätze geht hervor, wie du für das Thema brennst, wie sehr du dich engagierst. Wenn nun deine kühnsten Träume in Bezug auf Begabungs- und Begabtenförderung wahr werden würden, wie würde Schule dann aussehen?
Ja, dann müssen wir diese ganzen Begriffe vielleicht gar nicht mehr benennen, sondern dann lernen wir alle. Und jeder lernt genau dem Level, wo er steht, weiß, wo er hin möchte und weiß den nächsten Schritt im Lernen. Und das Lernen macht dann auch Spaß. Das wäre die Vision.
Ja, ich darf dir, Magistra Silvia Theiss, sehr herzlich für die hochinteressanten Ausführungen danken.
Gerne. Danke auch für das nette Gespräch.
Ja, und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich, Katharina Heißenberger-Leofer, verabschiede mich von Ihnen und hoffe, wir hören uns bald wieder bei einer weiteren Podcast-Folge von PSD Begabt.
Radio Igel.
Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.